Sag mal, gehst du gerne in den Zoo?
Warum fragst du so, Papa?
Vielleicht machst du ja mal was mit Tieren, wenn du älter bist.
Hä?
Vielleicht schreibst du aber auch mal Bücher oder lernst Japanisch.
Papa?
Vielleicht erreichst du mal was ganz Großes, wenn du älter bist.
Und wenn du älter bist, was machst du dann eigentlich?
An später denken ist so wichtig. Deshalb machen wir Altersvorsorge so einfach. Schon ab 25 Euro im Monat. Jetzt informieren auf ergo.de oder bei Ihrem Ergo-Berater vor Ort. Einfach, weil's wichtig ist. Ergo.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Heute mit Malte Asmus am sogenannten Blue Monday, dem dritten Montag im Januar. Das soll angeblich der traurigste Tag des Jahres sein, aber von Traurigkeit verspürt man zum Beispiel beim HSV derzeit überhaupt nichts. Sie sind nach dem Sieg gegen Köln schließlich Tabellenführer in Liga 2 und auch bei Union Berlin freut man sich wieder nach dem 2:1 Sieg gegen Mainz. Damit hat man nämlich eine historische Pleitenserie gerade noch so abgewendet und ich freue mich, dass ich drüber sprechen kann mit der Union-Expertin von Sky, mit Lisa de Reuter. Hallo Lisa.
Guten Morgen, Malte.
Ich hoffe, du bist auch ganz gut gelaunt, trotz Blue Monday.
Ich bin super gelaunt. Also alles super, Januar, den kriegen wir auch noch irgendwie rum. In Berlin scheint tatsächlich die Sonne.
Oh.
Das muss man ja auch mal festhalten, gerade im Winter. Das passiert nicht so oft. Also
das stimmt.
Gute Voraussetzung.
In Hamburg ist natürlich Nebel, aber das ist, wie es eben so ist. Aber diese Theorie vom traurigsten Tag des Jahres, die hat sich ein britischer Psychologe mal vor ungefähr 20 Jahren ausgedacht. Und traurig, meinte er, ist man deshalb besonders an diesem Tag, weil jetzt so langsam wieder die Ernüchterung einsetzt, dass man die guten Neujahrsvorsätze dann doch wieder gebrochen hat und jetzt feststellt, dass das wohl in diesem Jahr dann mit diesen Vorsätzen auf lange Sicht doch nichts wird. Ich setze mir gar keine guten Vorsätze mehr. Von daher kann ich auch nichts brechen. Wie ist das bei dir?
Ich habe eigentlich jedes Jahr jetzt den gleichen Vorsatz, glücklich sein.
Das ist auch der Beste. So. Der Bestmögliche, den man sich wirklich setzen kann.
Und was damit zusammenhängt, entscheidet man dann ja immer ein bisschen selbst. Von daher,
da hat man.
Ich jetzt nicht mir vorgenommen, 8-mal ins Fitnessstudio gehen, zu gehen die Woche. Oder, weiß ich nicht, Dry January oder so. Ich finde, go with the flow. Sei glücklich und vor allem gesund und dann passt das.
Definitiv. Wie ist das bei Steffen Baumgart? Ist das eigentlich ein Neujahrsvorsatz von ihm gewesen, dass er jetzt immer mit Jacke an der Seite tritt? Das ist ja total ungewohnt und dann vor allen Dingen auch nicht mit Schiebermütze, sondern mit ganz einfachem Basecap.
Ja, im Zweifel wird man ihm vielleicht auch so ein bisschen gesagt haben, ein bisschen dieses Understatement-Image, das man bei Union Berlin ja auch nach außen tragen möchte, dass er sich ja so ein bisschen daran hält, aber es ist auch einfach total kalt in Berlin. Also natürlich in Köln und in Hamburg ist es auch kalt gewesen. Und vielleicht hat er auch einfach gemerkt, dass hier noch ein paar Grad kälter sind. Ich weiß es nicht. Ich muss ihn mal fragen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch so ein bisschen von Vereinsseite ein Tipp war an Steffen Baumgart, dass dieses Abkulten um diese Schiebermütze und wir sticken jetzt einfach mal jedes Jahr ein neues Vereinslogo drauf, vielleicht nicht die beste Idee ist. Und die Kappe steht ihm doch auch gut, finde ich.
Und definitiv. Jetzt,
da muss man sich nicht um seine Gesundheit sorgen hier.
Das stimmt. Und definitiv scheint es jetzt auch zu klappen wieder, zumindest mit den Siegen. Und jetzt kommen wir auch zu einer ernsthaften Auseinandersetzung mit diesem 2:1-Sieg der Berliner gegen Mainz. Ihr wisst das zu Hause an den Endgeräten, in den Podcatchern dieser Welt, wenn ihr den Abo-Klick gemacht habt. Wir werden auch fachlich hier in diesem Podcast. Und das machen wir jetzt im Thema des Tages.
Das Thema des Tages.
Also Union gewinnt zu Hause mit 2:1 gegen Mainz. Negativserie ist beendet. Dieser Vereinsnegativrekord abgewendet nach zuletzt 10 Ligaspielen ohne Sieg in Folge. Endlich mal wieder ein Dreier. Das erste Erfolgserlebnis seit Oktober. Lisa, hattest du mittlerweile schon oder zwischendurch schon mal gedacht, oh Gott, das könnte wieder so eine Negativserie werden wie Anfang der letzten Saison?
Ja, also jetzt zu Beginn des Jahres mit den beiden Spielen, die ich gesehen habe, gegen Heidenheim und vor allem gegen Augsburg, die erste Halbzeit, habe ich schon ein bisschen Angst, in Anführungsstrichen, gehabt um Union Berlin. Denn man hat irgendwie so ein bisschen ja, November und auch noch Anfang Dezember gedacht, ja, in dieser Saison wird Union mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben. Da gibt es Mannschaften, die sind viel, viel schlechter. Und schwupps, jetzt guckt man auf die Tabelle vor dem Spiel gegen Mainz und merkt, die sind aber ganz, ganz dick im Abstiegskampf. Und irgendwie macht die Art und Weise des Spiels auch wenig Hoffnung, dass sie da frühzeitig wieder rauskommen. Also es wird tatsächlich wieder so sein in dieser Saison, dass sich Union Berlin nur darauf fokussieren muss, die Klasse zu halten. Sie haben jetzt ein kleines Erfolgserlebnis gefeiert. Mhm. Das war dringend notwendig, vor allem für die Köpfe der Spieler. Man hat das schon gemerkt, ne? Also klar, wenn du 10 Spiele nicht gewinnst in der Liga plus das Pokal aus in Bielefeld plus die Testspielniederlage gegen Kiel, das macht natürlich was mit dir. Tusche, Thorsten Matuschka hat es mal irgendwann erklärt, letzte Saison, wo wir das ähnliche Thema hatten, er sagt, ja, weißt du was, Lisa? Der Weg vom Kopf bis zum Fuß, der wird irgendwann dann einfach extrem lang und genau so war es jetzt auch. Und deshalb freut es mich sehr, dass die Unioner es dann am Sonntag geschafft haben, Mainz zu schlagen, und das finde ich auch mit einer sehr, sehr guten Bereitschaft auf dem Platz.
Das vor allen Dingen. Und vor allen Dingen, es war ja jetzt auch das Spiel von den dreien zum Start in das neue Jahr, was man vielleicht am wenigsten erwartet hatte, was man gewinnen würde, weil die Mainzer ja einen guten Lauf hatten und weil ja auch die beiden anderen Teams, Augsburg und Heidenheim, ja jetzt eher so die direkte, ich sag mal, Abstiegskampf benachbarte Mannschaft oder benachbarte Mannschaften sind, die man eigentlich vor allen Dingen auch in diesen sogenannten 6-Punkte-Spielen vielleicht eher hätte schlagen müssen als Mainz.
Absolut. Also ich glaube, da haben sie sich auch selbst ein bisschen erschreckt. Heidenheim muss so ein bisschen ausklammern. Tom Rothe sieht früh die rote Karte. Sie spielen dann in Unterzahl, müssen irgendwie versuchen, das zu kompensieren. Aber dieses Spiel gegen Augsburg, zu Hause, Flutlicht, erstes Heimspiel im neuen Jahr plus erstes Heimspiel von Steffen Baumgart, da habe ich doch mehr erwartet. Als ich die Aufstellung aber gesehen habe, da habe ich schon gedacht, ob das gut geht. Und dann saßen wir da wirklich auf der Pressetribüne in der ersten Halbzeit. Meine Kollegen und ich von den anderen Medien hier in Berlin, wir haben uns angeguckt und was machen die denn da? Das gibt's doch überhaupt nicht. Warum kann denn hier Augsburg gerade irgendwie zocken wie Barcelona und keinen juckt's irgendwie? Mhm. Also das war schon sehr, sehr alarmierend. Wir werden da mit Sicherheit gleich auch drüber sprechen, über die taktische Ausrichtung. 2 Spiele mit Viererkette, jetzt hat er umgestellt auf die Dreierkette und das war meiner Meinung nach auch der Schlüssel zum Erfolg.
Das hat die Mannschaft ja unheimlich stabilisiert, auf jeden Fall, das gewohnte System dann doch wieder zu spielen, und da haben sie sich einfach sicherer gefühlt, und du hast die Aufstellung ja schon angesprochen. Mann, der hat ja richtig durchgewürfelt. Der hat Khedira draußen gelassen, der Dribbel draußen gelassen, eigentlich 2 etablierte Führungsspieler, insgesamt auf 6 Positionen gewechselt. War das was ja vielleicht auch diesen Wachrüttelungseffekt dann hatte, dass Union jetzt diese von dir schon angesprochene Bereitschaft dann auch wieder zeigen konnte?
Ich glaube einfach, dass Steffen Baumgart, oder ich weiß sogar, dass Steffen Baumgart damit signalisieren will, hier hat keiner seinen Stammplatz sicher. Zweifel nur Frederik Brünnow, der Keeper, wenn er denn dann wieder fit ist. Und alle anderen und auch Spieler wie Kapitän Christopher Trimmel, wie Vizekapitän Rani Khedira, haben ihren Platz nicht sicher. Und jeder muss sich jede Woche aufs Neue im Baumgart-Slang den Arsch aufreißen, um am Wochenende wieder in der Startelf stehen zu dürfen. Und ich glaube, das ist das Signal, was er gesetzt hat. Am Mittwoch war zum Beispiel auch für mich relativ überraschend Jorge Vertessen gar nicht im Kader, der schon mit seiner individuellen Qualität auch mal den ein oder anderen Akzent in so einem Spiel setzen kann. Wir wussten davon vorher auch nichts. Ich habe ihn dann irgendwie 2 Stunden vor Anpfiff auf dem Parkplatz getroffen, wie er dann mit seiner Familie in den VIP-Bereich ging. Und ich habe ihn nur angeguckt und gesagt, Jorgen, bist du verletzt? Und er hat mich nur angeguckt und hat mit dem Kopf geschüttelt und sein Blick hat ganz klar ausgesagt, so, nee, ich wurde hier mal aussortiert. Und das ist natürlich auch schon anderen passiert, ein Kevin Volland, Juranovic, der jetzt meiner Meinung nach auch wirklich ein gutes Spiel wieder gemacht hat gegen Mainz. Steffen Baumgart zeigt, egal wer ihr seid, egal was ihr in der Vergangenheit geleistet habt für den Verein, hier muss sich jeder jede Woche aufs Neue bewerben.
Jetzt hat er zunächst überlegt, wir stellen auf Viererkette um. Das ist mein System, das möchte ich hier spielen. Jetzt diese Rückkehr zur Dreierkette bzw. im Defensivverhalten dann als Fünferkette. Ist das jetzt eine dauerhafte Rückkehr aus deiner Sicht oder wird er trotzdem versuchen, seine Idee vom Fußball jetzt doch schrittweise wieder einzuführen, weil das ist, was er eigentlich dann ja auch bieten will? Mehr Spektakel als vor allen Dingen diese kompakte Defensive, oder schwenkt er jetzt auf Pragmatik um und sagt, Abstiegskampf erfordert andere Mittel, andere Tugenden. Jetzt müssen wir erstmal, so wie gegen Mainz, dann vor allen Dingen auch in der zweiten Hälfte, erstmal kompakt stehen, um eben das Schlimmste erstmal zu verhindern, beziehungsweise etwas abzusichern, was wir uns vorher erarbeitet haben.
Ja, das habe ich ihn gestern nach dem Spiel auch gefragt, inwiefern das jetzt vielleicht der Schlüssel auch ist, um im Abstiegskampf zu bestehen. Er hat gesagt, wir haben uns jetzt mit der Aufstellung, mit der taktischen Ausrichtung auf den Gegner Mainz vorbereitet. Und wie es in der kommenden Woche, das spielen sie am Sonntag beim FC St. Pauli, sein wird. Natürlich erzählt er das jetzt nicht und wird es uns nicht verraten. Ich würde darauf bauen, wenn ich Trainer wäre, zu sagen, eben genau diese Mechanismen, dieses Eingespielte. Du hast einfach gemerkt, die Spieler waren viel, viel sicherer in den Abläufen, was die Laufwege anging, Pässe. Da war einfach eine Kontrolle drin. Und ich hatte am Mittwoch gegen Augsburg das Gefühl, alle laufen kreuz und quer. Der eine hat noch irgendwie das System von Urs Fischer im Kopf, der andere von Bo Svensson. Der dritte hat gesagt, Steffen Baumgart hat ja das und das gesagt. Und das war für mich wirklich kreuz und quer und keiner wusste so wirklich, was er machen sollte. Dann hattest du beispielhaft, finde ich, mit Jérôme Roussillon, linken Verteidiger in der Viererkette. Der hat seit 250 Tagen keinen Startelf-Einsatz mehr gehabt. Der hat in dieser Saison 10 Minuten Spielzeit gehabt und das gegen die Bayern, wo Union schon hinten lag und da eh nichts mehr zu holen war. Ich schätze Roussillon sehr, er war verletzt. Er ist einer, der sich immer zerreißt für die Mannschaft, der auch als Typ wichtig ist. Das sieht man oftmals nicht, weil er wirklich einen guten Charakter hat. Aber damit hat man ihm auch einfach keinen Gefallen getan. Also ab der 50. Minute hat er aus dem letzten Loch gepfiffen und konnte nicht mehr, logischerweise, ist ja auch menschlich. Aber das war so für mich so ein bisschen das Sinnbild, ne, dieser Umstellung, dass es einfach nicht funktioniert, weil du hast diesen Kader nicht. Du hast nicht dieses Spielermaterial, wie man sagt, um mit dieser taktischen Ausrichtung, die Steffen Baumgart sich ja wünscht, zu spielen. Und das war ihm auch klar, als er diesen Vertrag unterschrieben hat. Ja. Natürlich kann man jetzt gucken, wie man im Winter noch nachjustiert, aber mein Tipp wäre, mach's mit Dreier- bzw. Fünferkette, spielt zu Ende, seid erfolgreich damit und schaut dann im Sommer, wie ihr den Kader nach den Wünschen von Steffen Baumgart dann so umgestaltet, dass irgendwann auch die Viererkette greift und dass wir Offensivfeuerwerk bei Union sehen. Ich kann es mir tatsächlich auch noch gar nicht vorstellen, weil ich habe da immer meinen Kollegen Hansi Küpper im Kopf, der mal während eines Unionsspiels bei uns im Live-Spiel gesagt hat, wenn eklig ein Kompliment ist, sprechen wir über Union Berlin. Und ich glaube, das hat die Spielweise der vergangenen Jahre ganz gut zusammengefasst. Und ich bin gespannt. Also ich weiß, dass der Wunsch da ist, gerade so von der Vereinsführung irgendwann dann auch mal attraktiven Fußball zu spielen und nicht nur Arbeiterfußball. Aber das jetzt in so einer Phase umsetzen zu wollen, halte ich für brandgefährlich.
Eben, das passt nicht zur aktuellen Lage. Aber was die Mannschaft natürlich auf jeden Fall erhalten sollte, ist das, was sie gezeigt haben. Also diese Tugenden, die sie jetzt aufgerufen haben gegen Mainz, die Laufleistung. 125 Kilometer sind sie insgesamt gelaufen. Das ist 5 Kilometer über dem Saisondurchschnitt. Also das ist ja auch schon mal eine absolute Aussage, die man da dran treffen kann. Und offensiv war es ja im Vergleich zu anderen Auftritten dann auch schon fast ein Feuerwerk. Wenn man mal guckt, mehr als ein Tor haben die meistens nicht geschossen. Jetzt immerhin auch mit einem Elfmeter dabei, okay, aber immerhin schon mal zwei. Ist ja auch gut für die ganze Psyche und das ganzen Habitus.
Ja, absolut. Also ich meine, Benedikt Hollerbach trifft in der ersten Minute. Weiß ich auch nicht, ob ich das schon mal bei Union gesehen habe in den letzten Jahren. Und dann hast du natürlich erstmal dieses Selbstvertrauen. Wenn der Ball in der ersten Minute schon reingeht, denkst du dir wahrscheinlich, okay, heute kann alles möglich sein. Und es gab wirklich auch noch gute Chancen. Also Benedikt Hollerbach hat dann noch eine Gabor, den Torwart, überlupft. Ich habe auch nach dem Spiel mit ihm gesprochen und habe gesagt, Mensch, es war dann wohl abseits, aber das hat er in dem Moment auch nicht gemerkt und war dann auch sehr selbstkritisch, weil ich gesagt habe, du warst ja quasi schon auf dem Weg zur Waldseite zum Jubeln und dann wird der Ball auf der Linie noch geklärt. Mhm. Dann sagt er, ja, und da muss ich mich verbessern, das muss ich besser machen, da muss ich gucken, wie ich ihn vielleicht kraftvoller lupfe. Also da waren schon Möglichkeiten da. Sko hatte eine gute Chance, wo er dann irgendwie gefühlt 100 Meter übers Tor den Ball versetzt. Aber sie haben sich die Chancen erspielt. Und das ist jetzt erstmal die wichtigste Erkenntnis. Und sie haben dieses 2-1 über die Zeit gebracht. Und das war, glaube ich, für die Mannschaft und natürlich auch für Steffen Baumgart, um in dieser Woche ruhig arbeiten zu können, sehr, sehr wichtig.
Das wollte ich gerade sagen. Der erscheint dann jetzt zumindest ergebnistechnisch auch angekommen zu sein bei Union. Er wollte den Verein, das Umfeld ja anzünden, also im positiven Sinne. Wie angezündet ist man denn jetzt von Baumgart?
Also brennen tut da noch nichts, sag ich mal. Es ist ja jetzt auch erstmal nur ein Spiel gewesen. Ein wichtiges Spiel, klar, aber man hat vorher auch zwei wichtige verloren. Und das nächste Endspiel kommt am Sonntag. Ein 6-Punkte-Spiel gegen St. Pauli am Millerntor. Nicht einfach. Und da müssen sie wieder zeigen, dass sie sich zerreißen und auch anzünden wollen. Also ich glaube, die Union-Fans sind ja auch ein bisschen vorsichtig, auch durch die letzte Saison.
Klar.
Als er wirklich so wahnsinnig knapp war und so quasi vom Himmel fast in die Hölle abgerutscht, bis in einer Saison, also im September noch im Bernabeu, fast einen Punkt gegen Real Madrid geholt und dann erst am letzten Spieltag die Klasse gehalten. Das macht natürlich auch ein bisschen was mit einem. Ja, also ich würde es jetzt noch nicht anzünden nennen. Ich würde sagen, wir haben vielleicht das erste Teelicht an. Jetzt kann da mehr draus entstehen, aber es werden ja auch anstrengende Wochen. Jetzt St. Pauli, dann hast du ein Topspiel gegen Leipzig und dann kommen halt auch schon wieder so langsam die dicken Fische, ne? Und dann wird es schwierig.
Schon mal Punkte scheffeln, damit man dann vielleicht wieder mit Ruhe in diese Spiele gehen kann. Wie nötig war denn aus deiner Sicht dieser Trainerwechsel überhaupt? Also als Außenstehender hatte ich zumindest beim Zeitpunkt war sehr überrascht davon. Im ersten Moment dachte ich so, Baumgart, okay, na klar, die Vergangenheit, da will man vielleicht so ein bisschen eine Geschichte schreiben, das passt irgendwie so ganz gut, dass man da irgendwas mit transportieren kann. Für mich wirkte das aber auch so ein bisschen wie damals die Bayern mit Nagelsmann und Tuchel, dieser Übergang, dass man sagte, jetzt ist er auf dem Markt, jetzt müssen wir zuschlagen, wenn wir ihn denn wollen. Aber du bist näher dran. Hat dich das auch so überrascht?
Also es war jetzt, glaube ich, keine Entscheidung, weil Baumgart auf dem Markt war, weil als Urs Fischer damals ging, war Steffen Baumgart auch auf dem Markt und da hat man sich ganz bewusst nicht für ihn entschieden. Dass er immer ein Trainer bei Union Berlin wird, war, glaube ich, allen klar. Ich hätte auch den jetzigen Zeitpunkt nicht unbedingt für möglich gehalten. Aber wenn man sich den Markt anguckt, so viele Trainer standen halt auch nicht zur Verfügung. Und ich verstehe die Argumentation, dass man sagt, ey, der ist dem Verein total verbunden. Das ist echt, er kennt hier die Menschen, er weiß, was hier ja so der Vibe ist in der alten Försterei. Weil das ist ja schon nochmal speziell im Vergleich zu anderen Bundesligisten. Ich war auch überrascht. Also 27. Dezember, ich war gerade im Urlaub angekommen, kommen vom Paddelplatz aufs Handy und denke mir so, Pressemitteilung von Union Berlin um 13.11 Uhr war es, glaube ich. Das kann nichts Gutes bedeuten, weil über die Feiertage, wenn da Pressemitteilungen getimt werden, dann immer zur vollen Stunde meistens. Und dann habe ich reingeguckt und mir ist wirklich alles aus dem Gesicht gefallen. Meine Freunde haben gesagt, Lisa, was ist los? Ich so, Leute, wir sehen uns jetzt erstmal nicht. Ich muss jetzt erstmal telefonieren. Union hat einen Trainer ausgeschmissen. Also für mich der Zeitpunkt wahnsinnig überraschend. Ich hätte gedacht, sie geben ihm noch ein paar Spiele. Ich fand Bo Svensson vom Typen her wirklich auch zum Verein passend. Was zum Beispiel bei Nenad Bjelica überhaupt nicht der Fall war, fand ich bei Bo Svensson. Natürlich habe ich mir auch überlegt, wie kommt sowas zustande, dass man so viele Spiele einfach nicht gewinnen kann. Aber auch das ist im Fußball manchmal möglich. Ich fand aber schon auch im Sommer, als er vorgestellt wurde und so, irgendwie war es für mich ein Match. Ich habe gedacht, das wird eine nächste coole Geschichte. Union und Svensson, das passt irgendwie. Er von seiner Art her, auch mit seinem Trainerteam. Man hat irgendwie gemerkt, okay, der Vibe ist da und irgendwie fügt er sich da gut ein. Ja, aber die Geduldsfäden der Menschen, die da zu entscheiden haben, die waren zu kurz. Ich weiß, dass das Trainerteam auch sehr überrascht war, auch über den Zeitpunkt. Ich meine, du hast gerade noch mit deiner Familie unter dem Weihnachtsbaum gesessen und dann kriegst du die Kündigung, mehr oder weniger. Also ich weiß, dass es für sie auch sehr, sehr überraschend war und für uns auch alle. Also ich hätte ihm auch mehr Chancen gegeben, weil er eben auch diese Wunschlösung im Sommer war. Und Union sagt ja selbst immer, unser Ziel ist der Klassenerhalt.
Ja.
das passt halt so wenig zu dem, was nach außen hin kommuniziert wird. Und deshalb sehr überraschend, und ich hätte im Zweifel auch noch länger an ihm festgehalten, weil ich finde, er ist ein guter Trainer mit klaren Visionen. Er hat die Jungs immer an die Leistungsgrenze gemacht, auch im Training. Aber manchmal brauchst du halt einfach ein bisschen, und der Kader ist halt jetzt auch kein Champions-League-Kader. Und deshalb hätte ich ihm, glaube ich, noch Zeit gegeben, die er aber dann ja am Ende nicht mehr bekommen hat. Und jetzt muss es ein anderer richten.
Deshalb der Wechsel zu Baumgart. Was macht er denn aus deiner Sicht anders? Was macht er anders als sein Vorgänger Svensson?
Schwierig. Also er ist natürlich einer, der maximal über die Emotionen kommt, ne? Das ist bekannt. Er steht an der Seitenlinie. Ich habe mir das gestern auch nochmal ganz bewusst angeguckt. Also das muss ja auch wahnsinnig anstrengend sein. Also mich würde interessieren, ob er so eine Fitnessuhr hat, weil die Daten würde ich gerne mal auswerten von den 90 Minuten, die er da an der Seitenlinie hin und her springt und in die Hocke und wieder hoch und rennt und er kommt über die Emotionen. Er hat aber auch klare Vorstellungen davon, wie er spielen möchte. Das hat er ja auch immer jetzt betont in den letzten Pressekonferenzen. Die Frage ist, inwiefern kann er die Mannschaft davon überzeugen, dass genau das dem das Richtige ist. Ich muss sagen, ich finde es ein super Schritt, gestern zu sagen, ey, ich gestehe mir vielleicht hier auch einen Fehler ein, dass das mit der Viererkette nicht geklappt hat, und gehe jetzt back to the roots. Er hat vorher noch ein paar Tage vorher gesagt, er wird dran festhalten, hat sich dann umentschieden, und ich finde, das zeugt von Größe. Das ist keine Schwäche, sondern das zeugt von Größe zu sagen, okay, meine Idee hat nicht funktioniert, war Mist, wir haben 2 Spiele verloren, dann gehe ich jetzt erstmal wieder zurück zum Altbewährten. Ich finde, das ist eine Stärke von einem Menschen zu sagen, ich habe da vielleicht einen Fehler gemacht und jetzt versuche ich es zu korrigieren. Und wenn er diese Weitsicht behält, dann kann es klappen.
Das ist ja auch was bei der Mannschaft dann wahrscheinlich gut ankommt. Er merkt, okay, er geht auf unsere Probleme ein, adressiert sie, ist pragmatisch, dürfte ja auch dann für Respekt dann auch im Kader einfach sorgen, gepaart mit diesen Entscheidungen, die dann eben hart sind. Aber man muss natürlich auch als Spieler dann in so einer Situation manche Kröten wahrscheinlich schlucken. Und wenn es dem Trainer dann gelingt, damit Erfolg zu haben, ist das ja auch was, wo die Spieler vielleicht dann auch den Glauben kriegen, dass es mit diesem Mann dann eben die Trendwende geben kann. Und das festigt seine Position ja auch im gegenüber der Mannschaft.
Ja, ich glaube schon, dass sie auch Respekt vor ihm haben. Also ich habe das gestern im Spielertunnel auch mal ein bisschen beobachtet, wie sie dann auch eingeschlagen haben mit ihm, wie er auch mit dem verletzten Kevin Vogt noch kurz gesprochen hat, der seine kleine süße Tochter auf dem Arm hatte, und da war er auch ganz zugänglich. Also der ist menschlich schon ein cooler Typ. So, aber wir wissen ja alle, im Fußball geht es nicht nur darum, sondern es geht darum, am Ende erfolgreich zu sein. Und natürlich, ich habe auch Respekt vor Steffen Baumgart, wenn er vor einem steht. Logisch. Ich meine, er ist natürlich einer, der kommt über die Emotionen. Und also Respekt habe ich generell vor jedem Menschen, logischerweise. Aber so ein Steffen Baumgart, da weißt du auch, wenn der mal wahrscheinlich schlechte Laune hat oder dem eine Frage nicht passt, dann wird er dir das auch sagen. So anders als vielleicht andere Trainer. Aber ich mag ja solche offenen Menschen, die dann auch mal wirklich nach vorne preschen. Und natürlich hat Union Berlin durch ihn jetzt auch einen höheren Entertainment-Faktor, was Interviews angeht. Ist ja auch klar. Ich meine, Urs Fischer mochte ich unfassbar gerne, aber ich hätte jede Woche im Prinzip das gleiche Interview nach der Pressekonferenz abspielen können, weil er sich überhaupt nicht aus der Reserve hat locken lassen. So, und dann sind mir solche natürlich als Journalisten oder als Journalist solche Trainer natürlich in Anführungsstrichen lieber, weil es halt einfach auch dankbarer ist, weil wenn jemand sein Herz auf der Zunge trägt, ist es für uns Journalisten, aber natürlich auch für die Fans immer nochmal ein bisschen schöner und unterhaltsamer.
Diplomatie im Abstiegskampf ist in keinerlei Hinsicht wahrscheinlich so gut, vor allen Dingen nicht im Inneren, dass man dann eben gerade dieses aufrütteln muss. Aber er ist ja einer, du hast gesagt, klare Ansagen macht er ja auch den Spielern, war ja auch beim Elfmeter so. Hollerbach wollte schießen, Sko sollte schießen, und das hat Baumgart dann von der Seitenlinie ja auch sehr, sehr deutlich gemacht. Den beiden dann aber in der Pause auch nochmal, so wirkte es zumindest in den TV-Bildern, nochmal erklärt, warum er dann diese Entscheidung getroffen hat.
Ja, und wenn es vorher irgendwie da eine Vereinbarung gab, warum nicht? Also das gibt es ja überall, in allen Vereinen. Entweder klärt es die Mannschaft unter sich oder es gibt vorher halt genau einen Plan, wenn es zum Elfmeter kommt, ist das mein erster, zweiter, dritter Schütze. Und wenn der Erste sagt, ich fühle mich gerade doch nicht sicher, dann macht es der Zweite. Völlig legitim und normal.
Der Abstand zum Tabellenkeller ist jetzt wieder größer geworden. Aktuell steht Union auf Platz 13 und das sind 6 Zähler vor dem Relegationsrang 16. Also von daher gesicherteres Ufer, aber noch nicht weit genug von der Abstiegszone entfernt. Also weiterarbeiten, das ist natürlich ganz wichtig. Aber dieser Sieg hat ja auch diesen ganzen Wirbel um diesen Feuerzeugwurf aus dem Spiel gegen Bochum jetzt erstmal wieder ein bisschen nach hinten gedrängt. Kann man jetzt bei Union jetzt insgesamt einfach wieder ruhiger arbeiten?
Bei der Mannschaft war das jetzt gar nicht mehr so ein großes Thema, ehrlich gesagt, in den letzten 1,5, 2 Wochen. Weil so viel los war schon wieder, dass dieser also für mich ist das auch schon fast kein Thema mehr, muss ich sagen. Man muss jetzt abwarten. Sie haben jetzt nochmal da Berufung eingelegt oder einen Einspruch eingelegt. Das haben sie jetzt vor 1 Woche gemacht. Jetzt müssen sie noch eine schriftliche Stellungnahme ab. Also es wird vor Februar werden wir da sowieso nichts, kein Urteil erfahren. Und da muss man eh nehmen, wie es kommt. Das haben sich ja auch alle Verantwortlichen im Verein jetzt nochmal sehr klar dazu geäußert, was wir davon halten. Und da muss man jetzt einfach gucken, wie da entschieden wird in der nächsten Instanz. Aber ich glaube, man sollte jetzt erstmal, wenn man seriös arbeiten will, erstmal diesen einen Punkt noch ausklammern und den erstmal im Kopf sozusagen schon mal abziehen und mit der Punkteanzahl arbeiten, die man dann hat. Ich glaube, das wäre am seriösesten.
Jetzt hast du die Situation schon eingeordnet, hast gesagt, jetzt erstmal noch Ball flach halten, da ist jetzt noch nichts gesichert. Aber wie euphorisch oder wie flach hält man denn von Vereinsseite den Ball? Wie hast du da den Eindruck, wie geht man damit um?
In Bezug auf
diesen Sieg jetzt gegen Mainz.
Ja, die wissen das schon einzuordnen. Die wissen schon, dass am Sonntag das nächste schwere Spiel kommt. Also soweit kann man sich jetzt da auch nicht aus dem Fenster lehnen und das haben sie ja auch gemerkt. Dafür war die Serie jetzt auch einfach zu lang. 10 Bundesligaspiele ohne Sieg. Ich glaube, da sind alle schon wieder so ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen gekommen. Nach dem tollen Saisonstart, nach einem Sieg gegen Dortmund zum Beispiel zu Hause, wo wir aber ja jetzt gelernt haben, dass das auch nicht unique ist, dass man auch durchaus oder gegen Dortmund gewinnen kann, auch wenn man zum Beispiel Holstein Kiel heißt. Also nein, man muss das schon richtig einordnen. Und jetzt ist wirklich, ich hasse diese Floskel wirklich ganz, ganz doll, aber jetzt musst du gar nicht wirklich von Spiel zu Spiel denken. Und die Punkte mitnehmen, versuchen mitzunehmen. Jeder Punkt zählt.
Dortmund ist ein gutes Stichwort. Da können wir auch noch mal kurz drauf gucken.
Was sonst noch so los ist.
Da ist nämlich die Krise im Moment ja noch ein Stück größer geworden durch diese Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Dieses 0:2, die dritte Niederlage in Folge. Es gibt aber auch Probleme in Leipzig. Beide Teams absolut weit momentan davon entfernt, diese Ziele, die man sich eigentlich gesetzt hat, dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Leipzig ja nach der 3:0-Führung gegen Bochum am Ende nur mit einem 3:3 vom Platz gegangen. Der nächste Nackenschlag, wenn du dir die Situation von Sahin und Rose, der beiden Trainer, mal anguckst, wer sitzt denn aus deiner Sicht fester im Sattel?
Marco Rose, definitiv. Weil er aber auch eigentlich einen Kader hat, mit dem er erfolgreich hätte sein müssen. Ich fand die Champions-League-Saison wirklich wahnsinnig peinlich, muss ich schon sagen. Also keinen Punkt zu holen, das geht einfach nicht, ne? Nicht mit dem Kader. Also das ist wirklich, das war schon beachtlich. Aber in der Liga muss es besser laufen. Ich meine, klar, du hattest jetzt 2 Spieler, die gesperrt waren gegen Bochum, aber trotzdem solltest du ein 3:0 in Bochum doch über die Zeit bringen können. Dennoch glaube ich, dass Marco Rose der richtige Trainer für RB Leipzig ist. Er ist schon lange da, er macht einen guten Job. Vielleicht muss man noch mal ein bisschen über die Mentalität, da sind wir ja wieder bei unserem Lieblingswort sprechen, ob die dann auch bei Leipzig immer so passt oder ob man da mit einem größeren Selbstverständnis in die Spiele geht, als es dann am Ende ist. Vielleicht auch ein bisschen verschludert. Aber das größte Problem sehe ich eigentlich eher beim BVB. Also das ist für mich Alarmstufe dunkelrot und nicht erst seit diesem Wochenende, sondern schon länger. Ich hätte im November schon damit gerechnet, dass man sich für einen Trainerwechsel entscheidet. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum man sich so lange noch Zeit lässt.
Jetzt hat man ja wieder einen Treueschwur nochmal abgegeben nach der Niederlage gegen Frankfurt. Jetzt kommt aber gegen Bologna in der Champions League schon wieder ein relativ richtungsweisendes Spiel. Also die Zwischenrunde ist zwar schon gebucht, aber man möchte ja gerne in die Top 8, um dann direkt ins Achtelfinale zu kommen. Dazu bräuchte der BVB Stand jetzt noch 4 Punkte gegen Bologna. Theoretisch würde man jetzt vom Zettel und von der Papierform einfach nur mal von den Namen her sagen, ja, da müssten eigentlich 3 Punkte eingefahren werden. Aber die Realität auf dem Platz ist natürlich eine andere. Glaubst du, dass wir nach dem Spiel gegen Bologna dann den nächsten Nackenschlag der Dortmunder konstatieren müssen und dann tatsächlich was passiert?
Ja, es ist ja bei Dortmund immer so eine 50-50-Sache. Manchmal in der größten Krise hauen sie dann plötzlich wieder einen raus, aber es ist dann immer auch nur einer gefühlt. Also ein Spiel, wo viele dann sagen, so, das ist jetzt ein Endspiel, der Druck ist wahnsinnig hoch, jetzt müssen sie. Dann schaffen sie es manchmal auch in einem Spiel und dann danach kommt immer wieder der alte Trott zurück. Ich finde es halt auch schwierig jetzt, immer diese Endspiele. Man muss doch mal das große Ganze sehen und das war einfach eine Saison bisher zum Vergessen. So, und da brauche ich nicht Bologna noch als Spiel, um zu gucken, vielleicht klappt es ja doch. Nein, offensichtlich klappt es ja nicht. Und Nuri Sahin in allen Ehren, er ist noch sehr, sehr jung, er hat diese Erfahrung noch nicht. Dortmund ist der zweitgrößte Club in Deutschland mit wahnsinnig großen Ambitionen. Du hast mit Andy Watzke da oben einen sitzen, der immer noch alle Fäden in der Hand hat. Und das ist auch bekannt. Du hast einen Kader, der zusammengewürfelt ist, aber überhaupt nicht zusammenpasst. Du hast in der Bundesliga dann mal eben beim VfB Stuttgart eine kleine Shoppingtour gemacht, ohne zu wissen, ob das überhaupt mit meinem Kader so übereinstimmt. Ich finde, da sind ganz viele Fehler an ganz vielen Stellen passiert, aber Nuri Sahin ist für mich einfach auch vielleicht auch noch nicht der richtige Trainer für Borussia Dortmund. Mag sein, dass das in 10 Jahren anders aussieht, aber ich bin der Meinung, du brauchst für den BVB einen Trainer mit Erfahrung. Wir sind alle fußballromantisch, aber auch dieses Thema Stallgeruch kann ich beim BVB nicht mehr hören. Das hat mit Edin Terzic schon nicht geklappt. Und wenn man mal ehrlich ist, hätten sie das Champions-League-Finale nicht erreicht, wäre auch schon früher weg gewesen. Mal weg von diesem Stallgeruch. Die riechen alle nach Stall da sonst. Dann sollte man doch zumindest auf der Trainerposition mal überlegen, ob man da einen nimmt, der vielleicht mal Mitte 50 ist, Erfahrung hat, was geleistet hat, Respekt erzeugt bei den Spielern, wo das Wort noch mehr Gewicht hat, der vielleicht auch ein bisschen über die Emotionalität kommt. Da ist mir Nuri Sahin auch noch so ein bisschen, er wirkt mich so gefangen noch in sich und weiß, glaube ich, noch gar nicht so richtig, welcher Typ Trainer er sein möchte. Und ja, ich finde, die Trainerentscheidung, die ist längst überfällig. Du brauchst einen, der da ein bisschen Ruhe reinbringt, aber vor dem die Spieler Respekt haben, der eine klare Vision hat, die eben auch, wie bei Union Berlin, zum Kader passt.
Ja.
So, und vielleicht kannst du gerade nicht groß Tiki-Taka und hier Feuerwerksfußball spielen, aber seht doch bitte zu, dass ihr euer Ziel nicht verfehlt. Und das ist die Teilnahme an der Champions League und da sind sie gerade meilenweit von entfernt.
Da sind sie deutlich von entfernt. Also momentan sind es 7 Punkte und ja auch schon 20 auf die Bayern an der Spitze. Aber von den Ambitionen wollen wir gar nicht reden. Die Attribute, die du eben aufgezählt hast, das als letzter Punkt, das ist ja was, was eigentlich zu einem passt oder was genau auf den zutrifft, der sich jetzt mittlerweile Dr. Fußball nennt und damit ja in Leipzig einigen Aufarbeitungsbedarf dann eben auch hat. Glaubst du Dr. Fußball, Jürgen Klopp? Die Dortmunder Vergangenheit brauchen wir nicht nochmal erwähnen, aber kann jetzt bei Leipzig dann auch das hinbiegen und vielleicht auch Rose so hinbiegen, dass er mit dem Kader dann am Ende auch was schafft? Oder ist selbst das für Dr. Fußball nicht machbar?
Erstmal finde ich schlimm, dass er sich Dr. Fußball nennt.
Ja, ist ein bisschen vom The Normal One zu Dr. Fußball in 9 Jahren.
Ja, The Normal One fand ich sympathischer, muss ich sagen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob er so viel Einfluss ausüben will auf gewisse Mannschaften. Ich meine, der Kosmos ist ja noch viel, viel größer. Da müsste er im Zweifel auch nur bei Sandro Schwarz über die Finger gucken in New York und in Salzburg und wo sie da sonst noch irgendwie ihre Vereine sitzen haben. Das wäre auch irgendwie, ja, weiß ich nicht passend. also Marco Rose seine Arbeit machen lassen, weil der ist auch ein guter Trainer und ja, immer noch irgendwie ein bisschen verwirrend, ihn im Kosmos zu sehen. Ich weiß auch nicht genau, also das Geld deswegen wird er das ganz sicher nicht gemacht haben, weil davon hat er genug, glaube ich. Wahrscheinlich die neue Herausforderung nochmal. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wie genau dann am Ende sein Job aussehen wird, was er dann wirklich macht und wo wir ihn sehen werden. Aber da jetzt in so eine aktive Mannschaft reinzupfuschen, halte ich jetzt für keine gute Idee und kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er das machen wird.
Das werden wir natürlich in den nächsten Wochen und Monaten auch ganz genau beobachten, was mit Jürgen Klopp und Red Bull da noch passiert. Lisa, vielen Dank, dass du uns beigestanden hast bei der Aufarbeitung der in Anführungsstrichen Probleme der Bundesliga an diesem Wochenende von diesem Wochenende. Lisa, danke dir.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.